Lesben-Info.
Kadınlardan ve lesbiyanlardan informasyonlar.
İletiyo de mujeres y lesbianas.
Hallo, liebe Frauen und Lesben, wir begrüßen euch zum Frauen-Lesben-Info am 4. April. Wir sind erreichbar unter der Telefonnummer 31028. Wir haben heute folgende Themen für euch vorbereitet.
Ja, heute ist der 4. Mai. Trotzdem ganz herzlich die Begrüßung. Nach mehreren Kurzmeldungen beginnen wir mit einem Beitrag zu Türkei-Kurdistan. Motto, ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist ein beliebtes Kinderratespiel. Für die Bundesregierung muss dieses Ratespiel etwas geändert werden. Ich sehe was, was du nicht sehen willst. Heute wurde der Waffenlieferstopp gegenüber der Türkei aufgehoben. Eine Bewertung dazu vom Kurdistan-Informationsbüro in Köln.
Und dann gibt es einen Beitrag zu Haiti. Wir haben ein Interview geführt mit Carol Sambale-Tanner vom Haiti-Info in Wiesbaden. Sie erzählt über die aktuelle Situation dort, über das Wirtschaftsembargo und das geplante Amnestiegesetz. Und außerdem hat sie uns ein typisch haitianisches Kochrezept verraten.
Als nächstes kommt ein Beitrag zu Namibia. Wir haben dazu ein Interview gemacht mit einer Frau, die vor 2 Tagen aus Namibia zurückgekommen ist und die uns über die aktuelle Situation berichten wird.
In der letzten Zeit war immer mal wieder zu lesen, dass die USA ehemalige KZ-Wächter wegen ihrer Vergangenheit ausweist. Seit 1979 wurden insgesamt 40 Personen wegen ihrer Verbrechen während des Faschismus ausgewiesen. Doch keiner von ihnen stand jemals vor einem deutschen Gericht. Wie perfide die Rechts- bzw. Unrechtsprechung bei Nazi-Prozessen aussieht, soll am Beispiel von Ärzten dargestellt werden, die an der Vergasung von Pflegebedürftigen beteiligt waren. Zum Teil konnten sie noch bis 1979 als Ärzte praktizieren.
Zum Schluss Veranstaltungshinweise. Und nochmal unsere Telefonnummer für Freiburg 0761 und dann die
31028.
Erinnert ihr euch, im letzten Frauen-Lesben-Info haben wir über die Beschlüsse der GATT-Verhandlungen, das heißt über das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, berichtet. Neben neuen Regeln für den Handel mit Waren in aller Welt wurde im Rahmen von GATT auch die Patentierung biologischer Erfindungen geregelt. Im Amtsdeutsch heißt es dann Richtlinie zum Schutz biologischer Erfindungen. Und darüber wurde heute im Europaparlament abgestimmt. Was sind denn nun biologische Erfindungen? Die Taz von heute umschreibt das mit der Frage, soll alles, was es unter der Sonne gibt, patentierbar sein? Konkret geht es darum, zum Beispiel Saatgut, das schon seit ewigen Zeiten benutzt wurde, nun gentechnisch zu manipulieren, ein Patent darauf anzumelden und damit die geistigen Urheberrechte über dieses Samenkorn zu besitzen. Und dasselbe gilt dann für gentechnisch manipulierte Tiere und Pflanzen. Die Richtlinie ist so weitgehend, wie wir uns das in unseren schlimmsten Träumen nicht vorstellen können. Zum Beispiel steht auch die Patentierung von menschlichen Körperteilen zur Disposition, sofern sie Gegenstand eines Verfahrens oder eines Produkts sind. Gegen diese neuen Richtlinien gab es zahlreichen Widerspruch. Die Gentech-Lobby ist allerdings groß und mächtig. Heute, wie gesagt, soll darüber im Europaparlament abgestimmt werden. Bis jetzt haben uns die Abstimmungsergebnisse nicht erreicht. Was Gutes wird aber sicher nicht dabei rauskommen.
Musik.
Am 24. März fand ein Prozess gegen den Freiburger Zahnarzt Kut statt. Angeklagt war er wegen sexuellen Missbrauch an zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren. Wie wurde jedoch innerhalb der Justiz damit umgegangen? In Absprache mit der Richterin Heise Landsberg musste der Zahnarzt Kut gar nicht zu der Verhandlung erscheinen, auch wenn dies gemäß dem Strafbefehl hätte angeordnet werden können. Das Urteil erfolgte dann nach dem Paragraphen 182, der besagt: Verführung von Minderjährigen unter 16 Jahren. Er wurde verurteilt zu 90 Tagessätzen in der Höhe von 200 D-Mark. Es wurde davon ausgegangen, dass er 6.000 Mark im Monat verdient. Der Zahnarzt hat nun Einspruch gegen die Höhe des Tagessatzes eingelegt. Das heißt, den Tatbestand als solchen bestreitet er nicht. Er will halt weniger bezahlen. Die Verhandlung dazu ist wahrscheinlich Ende Juni, Anfang Juli. Die Justiz hat wieder mal beide Augen zugedrückt. Wäre das Urteil höher ausgefallen, hätte er möglicherweise seine Approbation verloren. Schon die Bezeichnung von sexueller Gewalt an Mädchen und jungen Frauen als sogenannte Verführung zeigt, auf wessen Seite die Justiz steht. Wundern tut uns das ja nicht, aber wütend macht's uns schon, na klar. Nun, die Praxis des Zahnarztes Kut befindet sich in der Basler Straße, jedenfalls im Moment noch. Wer weiß, ob er nicht bald schon zumachen muss. Noch eine weitere Kurzmeldung. Samstagnacht wurden bei der Walpurgisnachtfeier auf dem Schlossberg 5 unfreundliche Spaziergänger in Frösche verhext. Dabei ist nun ein Autoschlüssel übrig geblieben. Frauen, die Interesse an einem Golf Cabriolet haben, mögen sich bitte melden.
Montag wurde Bernd Rösner, Gefangener aus der RAF, nach 17 Jahren Haft und 18 Monaten Haftunterbrechung vom Bundespräsidenten begnadigt. Irmgard Möller, auch Gefangener aus der RAF, sitzt seit 22 Jahren im Knast. Damit ist sie weltweit die einzigste Frau, die heute noch wegen Aktionen gegen den Vietnamkrieg sitzt. Seit ihrer Verhaftung war sie fast die gesamte Zeit in Isolationshaft. Ich möchte euch jetzt ein Gedicht vorlesen, das anlässlich eines Aktionstages zur Freilassung von Irmgard Möller verteilt worden ist. Liebe Irmgard, Bertolt Brecht sagte einmal, es gibt viele Arten, einen Menschen umzubringen. Was Bertolt nicht wusste, sie haben eine weitere hinzugefügt. Sie entziehen dir sämtliche Reize. Das ist der leise Tod, der saubere Tod, der deutsche, bei dem kein Blut fließt. Man hat ja gelernt. Dieser Tod kommt auf Raten, Tag für Tag. Zelle für Zelle vertrocknet das Gehirn. Stirbt der Wille zum Leben, zum Widerstand. 22 Jahre, Knast, fast die Hälfte deines Lebens. Aber du lebst noch immer. Sie versuchten es auch schon anders, damals 1977 in Stammheim. Die Maschine malt langsam, aber sie malt fein. Vollends soll er sein, ihr Sieg. Ein psychiatrisches Gutachten. Man muss verrückt sein, hier zu widerstehen. Eine Gewaltverzichtserklärung. Wir könnten es gut verstehen. Aber wäre es auch ein Tod? Tot sollst du herauskommen, gebrochen. Auf jeden Fall nicht lebendig, aufrecht. Wir wollen dich draußen. Wir wollen euch draußen in Freiheit. Alle. Freiheit? Naja, ein wenig mehr Freiheit. Bäume, Blumen, Kinder lachen, Freunde. Freiheit wird es erst geben, wenn die Menschherrschaft des Menschen über den Menschen beendet ist. Vorher nicht. Dafür leben wir.
Ich sehe was, was du nicht siehst, ist ein beliebtes Kinderratespiel. Aber nicht nur Kinder, auch Erwachsene scheinen daran Gefallen zu finden, nur in einer etwas geänderten Form. Ich sehe was, was du nicht sehen willst, müsste es bezüglich der Bundesregierung heißen. hatten doch mehrere Gruppen am 12. April auf einer Pressekonferenz Bilder und Videos vorgelegt, die zeigten, dass deutsche Waffen in Türkisch-Kurdistan eingesetzt werden. Dies kann Außenminister Kinkel allerdings nicht erkennen. Er übergab die Materialien seinen Experten und ließ prüfen, ob es denn tatsächlich sein kann, dass der NATO-Partner Türkei deutsche Waffen in diesem schmutzigen Krieg verwendet. Trotz aller Zweifel seitens Kinkel wurde ein Waffenlieferstopp verhängt, denn man wollte ja prüfen. Zwischenzeitlich bestätigte sogar der türkische Verteidigungsminister Mehmet Gülhan, dass deutsche Waffen im Kampf gegen die PKK eingesetzt werden. Aber er ließ es auch schnell wieder dementieren, denn das war doch etwas zu ungeschickt. In dieser Zeit wurde auch bekannt, dass von norddeutschen Häfen aus Stinger-Raketen an die Türkei geliefert werden. Eine Blockade blieb erfolglos. Heute nun ist zu erfahren, dass die Bundesregierung beschlossen hat, die ausgesetzten Waffenlieferungen an die Türkei wieder aufzunehmen. Die Auswertung der von Menschenrechtsorganisationen vorgelegten Fotos durch das Verteidigungsministerium habe ein vertragswidriges Verhalten der Türkei nicht belegen können, als ob diese Verträge von Bedeutung wären. Eine Bewertung zum Aufhebungsstopp der Waffenlieferung vom kurdischen Informationsbüro Köln.
Als die deutsche Regierung den Rüstungslieferungsstopp gegen die Türkei verhängt hat, haben wir kurz danach eine Erklärung abgegeben am 10. April 1994 und haben darin zum Ausdruck gebracht, dass dieses vorläufige Rüstungslieferungsstopp keine konsequente Haltung der deutschen Regierung widerspiegelt. Vielmehr ist dieses Lieferungsstopp darauf zurückzuführen, dass zunehmende Kritik und Reaktion in der Öffentlichkeit, ähnlich zum Beispiel wie auch im Jahre 1992 es geschehen ist, mit dieser vorläufigen Entscheidung, also mit diesem vorläufigen Rüstungslieferungsstopp abgewendet werden sollten. Kurz zuvor waren ja zu Nevruz und den Kommunalwahlen am 21. März und 27. März dieses Jahres sehr viele Delegationen dort unten in Kurdistan, die sich die Situation dort vor Ort angeguckt haben, die gesehen haben, dass dort deutsche Waffen eingesetzt werden. Und man wollte eben die Kritik, die da kommt, abwenden und praktisch also sich selbst reinwaschen. Jetzt hat man den Rüstungslieferungsstopp wieder aufgehoben. Das haben wir erwartet. Auch damals 1992 hatte man solch einen vorläufigen Lieferungsstopp verhängt und hatte wieder ein paar Monate danach den aufgehoben. Es ist ja ganz klar, die Regierung hier will sich in das gerechte Licht stellen und will praktisch der Öffentlichkeit vormachen, dass sie ja alles versucht habe, aber dass es keine Beweise dafür gibt, dass diese Waffen dort eingesetzt werden. Im Gegenteil, es gibt ganz klar und konkrete Beweise dafür, dass dort Waffen eingesetzt werden und dass dort die kurdische Bevölkerung mit diesen Waffen massakriert wird. Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass jetzt eine deutsche Delegation dort unten ist. Bei dieser Delegation ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Hans Stärken, der sie anführt, und er hat dort unten die Erklärung abgegeben, dass es kann auch wiederum keine konkrete Beweise dafür gäbe und dass man weiterhin daran interessiert ist, eben die Türkei in ihrer Politik zu unterstützen. Ich denke, dass es beides im unmittelbaren Zusammenhang steht und dass hier ganz klar die Verbindung zu sehen ist, dass Deutschland weiterhin daran interessiert ist, die Türkei in ihrer Politik, in ihrer Gewaltpolitik gegen die kurdische Bevölkerung zu unterstützen.
Zu erfahren war heute auch, dass in mehreren Städten in der BRD Durchsuchungen von kurdischen Kulturvereinen stattfanden und dass Privatwohnungen von Kurdinnen ebenfalls durchsucht wurden. Außerdem wurde bekannt, dass in Krefeld ein Kurde bei einem Attentat schwer verletzt wurde.
gibt es in der kreolischen Sprache ein Wort, das heißt l'état und bedeutet sowohl Staat als auch Tyrann. Die verschiedenen Formen der staatlichen Tyrannei in Haiti während der letzten zwei Jahrhunderte haben eine Differenzierung der Sprache überflüssig gemacht. Der Staat war ein Tyrann. Aber immer wieder haben sich die Menschen in Haiti gegen diesen Zustand gewehrt. Sie haben Kolonial- und Besatzungsmächte und Diktatoren vertrieben. Auch in den letzten Jahren war Haiti wiederholt in den Schlagzeilen zu finden. 1990 wählten in den ersten freien Wahlen Haitis fast 70% der Bevölkerung Pater Aristide zum Präsidenten und mit ihm eine Vision von einer gerechteren Gesellschaft. Am 30. September 1991 putscht das Militär in Haiti. Aristide flieht in die USA, das Militär übernimmt die Macht. Dann Schlagzeilen im Oktober 1993. Am 30. Oktober sollte Präsident Aristide nach Haiti zurückkehren. Das haben die Militärs zunichte gemacht. Das heißt, Aristide sitzt immer noch in den USA, die Militärs regieren in Haiti mit unvorstellbarer Brutalität, aber in den deutschen Medien ist es ruhig geworden um den Inselstaat. Heute können wir in der Badischen Zeitung lesen, dass US-Präsident Clinton die Entsendung von US-Soldaten nach Haiti erwägt. Das können wir, denke ich, vorerst als typisch nordamerikanisches Muskelprotzen abtun. Bisher war wenig davon zu spüren, dass die USA ein Interesse an der Rückkehr des linken Präsidenten Aristide haben. Ich habe im Haiti-Info in Wiesbaden angerufen und dort Carole Sambale-Tannert gefragt, wie denn die Situation der Menschen in Haiti gerade aussieht.
Also die Situation ist sehr, sehr angespannt in Haiti. Durch die Medien ist vorige Woche gegangen, dass nochmal ein Massaker stattgefunden hat in der Provinz. Seit einigen Monaten ist die Repression gegen die Anhänger von dem Präsident Aristide noch verstärkt im Gange durch die zivilen Helfer der Armee, die sogenannte FRAP. Und das ist also, das sind Meldungen, die immer wieder zwar ein bisschen untergehen hier durch die hiesige Presse, aber für die haitianische Bevölkerung also eben dieses Klima der starken Angst und Repression bedeutet.
Aus Haiti wird gefordert, internationalen Druck auf die Militärjunta auszuüben. Sie fordern ein totales Embargo gegen das Land. Ich habe Carole Sambale-Tannert gefragt, ob im Moment überhaupt ein Embargo existiert.
Es gibt ein Erdöl- und Waffenembargo. Von dem Waffenembargo sieht man leider wenig, weil die Militärs nach wie vor mit den neuesten Waffen ausgerüstet sind und mit den immer neuen Munition.
Und das, woher kommen die Waffen?
Das ist also offiziell nicht bekannt. Ich weiß nur von Freunden, mit denen ich in Haiti telefoniert habe, dass nachts ohne Lichter und ohne Aufsehen Cargo, also Flugzeugcargo landen. Aber es gibt bis jetzt keine Beweise dafür und auch keine Beweise, woher sie wirklich kommen, diese Waffen. Das bedeutet aber, dass alle anderen Waren vom Embargo ausgeschlossen sind und normal nach Haiti ankommen. Nur die jetzigen Machthaber haben diese Situation ausgenutzt, um eine künstliche Knappheit hervorzurufen, vor allem für die arme Bevölkerung, und haben die einfachen Produkte des täglichen Lebens um das Dreifache, Vierfache erhöht, ohne wirtschaftlichen Notwendigkeit, weil sie ja vom Embargo ausgeschlossen sind. Und durch diese Schwarzmarktpreise, durch diese künstliche Preiserhöhungen, die natürlich die jetzigen Machthabern enorm bereichern, ist dieses Embargo vielfach kritisiert worden. Ohne dass richtig geschaut wurde, hängt es an Embargo selbst oder eher an den Machtverhältnissen, die in Haiti im Moment herrschen.
Wird denn aus Haiti immer noch ein totales Embargo gefordert, das dann auch alle Waren umfasst?
Ja, es wird es gefordert, aus dem Aristide selbst sagt, dieses Embargo, wie es jetzt läuft, ist eine einzige Farce, bewirkt gar nichts, bewirkt nur, dass die reichen Menschen reicher werden und dass die Armen noch verarmen. Und das ist also nicht in diesem Sinne damals gewünscht worden. Damals ist es als einzige Möglichkeit des friedlichen Mittels gewählt worden, um die Putschisten sozusagen vom Land zu vertreiben. Ein totales Embargo wird gefordert in dieser gleichen Logik. Das bedeutet, in dem Moment, wo sie tatsächlich stranguliert wären durch ein totales Embargo, würden sie innerhalb von 1 oder 2 Wochen die Macht aufgeben.
Sicher ist, dass in vielen Bereichen der Handel zwischen Haiti und den USA noch munter blüht. Zum Beispiel werden ein Großteil der Baseballs für die US Army, Schulen und Gefängnisse in Haiti produziert, teilweise unter sklavenartigen Bedingungen. In einem Bericht einer zentralamerikanischen Kommission für Arbeiterinnen und Menschenrechte heißt es über eine Baseballfirma:
Die meisten Angestellten sind Frauen. Sie arbeiten von 6 Uhr morgens bis 5 Uhr abends im Stehen. Dazwischen liegt nur eine halbe Stunde Pause. Es gibt kein fließendes Wasser. Die Frauen müssen ihr eigenes Trinkwasser mitbringen. Eine Toilette gibt es auch nicht. Die jungen Frauen müssen entweder mit dem Aufseher schlafen oder sie werden gefeuert. Gewerkschaften darfst du nicht mal erwähnen, sonst sagen sie, du seist ein Lavalas.
Lavalas heißen die Aristide-Anhängerinnen. Ja, vermutlich kann sich die USA deshalb nicht zu einem Embargo durchringen. Die Geschäfte mit Firmen wie dieser sind doch einfach zu gewinnbringend. Vorletzte Woche haben haitianische Parlamentarier in Zusammenarbeit mit US-Regierungsvertretern ein Amnestiegesetz entworfen. Darin wird vorgeschlagen, alle Verbrechen, die seit dem Militärputsch 1991 begangen wurden, unter eine Generalamnestie zu stellen. Ich habe Carole Sambal-Tanat gefragt, ob das ein ernst gemeinter Gesetzesentwurf sei. Ja, das hat sie bejaht. Und außerdem wollte ich wissen, ob dieser Entwurf denn irgendwelche Chancen hätte, durchzukommen.
Es kann nicht durchkommen, weil es kann nur vom Präsidenten ausgerufen werden. Aristide sagt, er kann nicht nur, dass das verfassungswidrig ist, sondern er würde sozusagen den Tausenden und Tausenden von Opfern und ihren Angehörigen sozusagen einen Schlag ins Gesicht geben. Er muss der Bevölkerung zumindest die Möglichkeit geben, zivile Prozesse durchführen zu können, wenn sie nach der Wiedereinführung des Rechtsstaates wollen.
Die BRD hält sich in Sachen Haiti übrigens ziemlich bedeckt. Deutliche Zeichen setzt sie ganz im Stillen. So wurde am 30. März diesen Jahres zum Beispiel die deutsche Botschaft in Haiti geschlossen. Und ich denke, das kann man getrost als Akzeptanz der derzeit herrschenden Verhältnisse sehen.
Ich habe noch eine Frage an dich, und zwar, ich habe in der neuesten ILA dein Rezept gelesen und ich würde das auch gerne vorlesen.
Ja, kannst du gerne machen.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Ja, bei dem Gemurmel am Schluss, als die Musik schon anfing, werdet ihr euch wahrscheinlich gefragt haben, ob ihr jetzt richtig gehört habt, ob ich jetzt tatsächlich ein Kochrezept vorlesen möchte. Und es ist tatsächlich so, ganz gegen die Gewohnheiten, gegen die sonstigen Gewohnheiten im Frauenlispen-Info, werden wir hier erstmals ein Rezept vortragen. Und zwar handelt es sich um ein typisch haitianisches Rezept für einen Hirsebrei für eine durchschnittliche achtköpfige Familie auf dem Land.
Man nehme ein 10-jähriges Mädchen und ihre kleineren Geschwister und schicke sie zum Holzsammeln. Man sollte dafür eine gewisse Zeit einplanen, vor allem in den Gegenden, in denen es infolge der Bodenerosion kaum noch Bäume gibt. Zusätzlich braucht man eine ältere Tochter und schicke sie zum Wasserholen. Man beachte die dazu benötigte Zeit, 2 bis 3 Stunden Fußweg. Die nach Hause getragene Wassermenge hängt von der Geschicklichkeit des Mädchens ab, da sie es in einem Metall-, Plastik- oder Kalebassenbehälter auf dem Kopf tragen muss. Man lege die so herbeigeschafften Zutaten in die Küche. Man lasse die holzsammelnden Kinder die Ästchen fachmännisch zwischen den 3 großen, als Herd fungierenden Steinen schichten und schicke sie zum Hoffegen. Man achte darauf, dass der große, gusseiserne, halb kugelförmige Topf bereits von dem älteren Mädchen mit Asche, Zitrone und ein wenig Wasser ausgewaschen wurde. Diese Vorbereitungen sind notwendig für das Gelingen dieses Gerichtes. Am Ende des Tages tritt die Mutter der Kinder auf den Plan, welche entweder von der Feldarbeit oder vom Verkauf der erzeugten Güter zurückkommt. Bestenfalls war sie zum Wäschewaschen am nächsten Bach unterwegs. Man lasse ihr einige Minuten und ein wenig Wasser, um sich den Staub des langen Fußmarsches von Gesicht und Händen abzuwaschen. Man braucht nicht allzu lange zu warten, da sie sich trotz ihrer großen Müdigkeit gleich ans Kochen machen wird. Man verscheuche die Kinder, um das Feuer zu machen. Man nehme die von der Mutter aus dem Markt herbeigeschaffene kleine Menge Fett und gebe sie vorsichtig in den großen Topf. Hinzu kommen, an Sonn- und Feiertagen, ansonsten nicht, eine kleine Zwiebel, ein wenig Knoblauch, etwas Petersilie und eine Portion Tomatenmark. Falls man die benötigten Zutaten nicht hat, kann man die mittlere der Töchter zur Nachbarin schicken. Diese wird ihr sicherlich einige Milliliter Öl oder eine Fingerspitze Tomatenmark verkaufen oder auf die Gesamtrechnung schreiben. Wichtig ist der mehrmalige Waschvorgang des Grobsalzes. Um das kostbare Wasser jedoch zu sparen, achte man auf die genaue Menge des verbrauchten Wassers. Hat das Fett die Gewürze schön gebraten, wird es Zeit, 4 Tassen voll Wasser sowie eine Handvoll Hirse hinzuzufügen. Der Rest ist nur noch eine Frage der Geduld. Nachdem das Wasser-Hirse-Gemisch aufgekocht ist, man sollte ca. eine Dreiviertelstunde dafür rechnen, lege man einen eventuell vorhandenen Deckel oder Bananenblätter darauf. Die nächste Stunde kann gut für andere Tätigkeiten genutzt werden. Ab und zu sollten aber die Beschaffenheit des Hirsebreis untersucht und die neugierigen und hungrigen Kinder wieder verscheucht werden. In der Abenddämmerung, kurz bevor die Sonne gänzlich verschwindet, sollten die Metallteller und das eventuell vorhandene Besteck zusammengestellt werden. Es wird wohl nicht nötig sein, die einzelnen Mitglieder der Familie zusammenzurufen. Seit dem Zuckerwasser und dem Stück Brot des Morgens ist eine ganze Weile vergangen. Nun kann diese köstliche Mahlzeit im trauten Familienkreis genossen werden. Wir wünschen viel Spaß und guten Appetit beim Ausprobieren dieses Rezeptes.
Wir möchten nun im Folgenden ein Interview über die aktuelle Situation in Namibia bringen. Dazu begrüße ich dich ganz herzlich. Du bist gerade vor 2 Tagen aus Namibia gekommen. Kannst du mal deine ersten Eindrücke schildern?
Ja, hallo, das stimmt genau. Seit vorgestern bin ich wieder da nach einem einmonatigen Aufenthalt in Namibia und so Der erste entscheidende Eindruck war einfach diese wilde Mischung in dem Land, also sprich von Urdeutsch und Deutschtumeleidi auf einen Stand von der Jahrhundertwende zum Teil ist, bis zu einem wirklich sehr afrikanischen Land mit den Traditionen der einzelnen Gruppen, die dort leben. Das Ganze lässt sich dort ein bisschen geografisch aufteilen. Also der Süden Namibia stand unter, vor allen Dingen unter dem deutschen Einfluss und dem burischen Einfluss. Und dort gibt's bis heute sehr, sehr große Farmen mit tollen Farmhäusern, wo Rinderzucht betrieben wird. Und dann gibt es noch diesen nördlichen Teil Namibias, also diese Gruppen da oben vor allen Dingen. Die Ovambos hatten damals ihr Land nicht unter merkwürdigen Bedingungen verkaufen müssen, sondern konnten es behalten. Und deswegen gibt es dort bis heute Gemeindeland der einzelnen Gruppen. Es gibt das Damara-Land, das Ovambo-Land und Kaoko-Feld. Und dort hat es keine weißen Farmen. Und diese Gruppen teilen sich das Land und haben dort gemeinsam ihre Tiere zur Versorgung. Und in diesem nördlichen Streifen, der vielleicht ein Zehntel der Landesfläche ist, lebt die Hälfte der namibischen Bevölkerung. Und diese Menschen im Norden, die leben aber vor allen Dingen auch als Selbstversorger. Es gibt in Ovamboland da noch so, es nennt sich Kraal, und das ist letztendlich die afrikanische Farm, wo eine Familie lebt und sich selbst versorgt und also wirklich von den eigenen Produkten lebt, die da so wachsen.
Kann Herr Grammann ja so das alltägliche Leben schildern in diesem, was du vorhin angesprochen hast, Gemeindeland?
Ja, in dem Gemeindeland, da also fällst du zum Beispiel auf, wenn du als Reise unterwegs bist und also vielleicht als Weißer noch mal weniger, weil dort gab es dann auch ja bis vor wenigen Jahren die südafrikanischen Truppen. Aber als weiße Frau wirst du erstmal, fällst du auch auf. Und was dir selber auffällt, sind diese ganzen Hütten, die es dort hat, Wellblechhütten, dann so Hütten aus Holzpfählen und auf einem unheimlich kleinen Raum leben dann die Menschen. Was mir aufgefallen ist, ich habe dort vor allen Dingen alleinstehende Frauen, also so im Alter, schwer zu sagen, aber vielleicht so 25 bis 40, also sehr viele getroffen, die dort alleine ihre Kinder erziehen. Und die Frauen sind dort für an sich alles zuständig, die Männer, die es gibt, die sind wohl eher unterwegs und machen irgendwelche Geschäfte, aber sie schmeißen den Haushalt, die Kindererziehung, das Mahangofeld oder auch Maisfeld und vielleicht noch den kleinen Laden im Viertel. Gelebt wird dort eher mit Sonnenauf- und Sonnenuntergang, da es dort in der Regel keine Elektrizität gibt und auch kein fließend Wasser. Also
Namibia wurde 1990 unabhängig. Inwieweit hat sich bisher die Trennung zwischen schwarzen und weißen Menschen aufgehoben?
Da habe ich selber drüber gestaunt. Also in Namibia, was seit 4 Jahren unabhängig ist und eine wirklich Swapo-Regierung hat, die absolute Mehrheit hat, aber diese ja irgendwie Apartheid, die besteht noch völlig, also diese Wohnorte sind völlig getrennt, in der Lukasi gibt es keine Weißen, die Weißen leben auf ihren schönen Farmen oder haben spezielle Viertel in den Orten, das ist wirklich sehr getrennt und ich selbst habe den Eindruck, dass es da wahnsinnig viel wirtschaftliche Abhängigkeiten noch gibt, dass die Weißen nicht enteignet werden sollen, weil sie so eine starke wirtschaftliche Kraft und Lobby bedeuten, von der auch die Regierung abhängig ist. Und die namibische Regierung stand ja bislang wirtschaftlich auch unter dem starken Einfluss der südafrikanischen Regierung.
Du hast vorhin von dem Gemeindeland der Ovambos erzählt und dass dort sehr viele alleinstehende Frauen wohnen. Inwieweit hat das gesellschaftliche Leben insgesamt geprägt?
Wo diese Frauen dort, das wirkt sich tatsächlich sehr stark auf das gesellschaftliche Leben aus. Also es war wirklich so, an einem Abend sitzt du da mit 10 Frauen und du fragst dich, wo sind denn die ganzen Männer im entsprechenden Alter? Und die gibt's nicht, aber die scheinen auch gar nicht wichtig zu sein. Bei den Ovambos selber, also ich kann jetzt nur von den Ovambos sprechen, von anderen Gruppen habe ich das weniger mitgekriegt, da hat die Frau tatsächlich eine dominante Stellung, das äußert sich im Verwandtschaftssystem, dass das alles über weibliche Linien folgt und dass die ganzen Schwägerinnen sozusagen mütterlicherseits
so bestimmt werden und sich als Schwestern verstehen. Also eine Frau, die von aus unserer Sicht 3 Schwestern hat, hat dort ungefähr 30 Schwestern, weil noch die ganzen Cousinen und welche sonstigen Frauen noch alles dazu kommen, weiß ich nicht. Aber dadurch ist das immer ein riesiges Verwandtschaftstreffen.
Inwieweit haben die Frauen dann auch ein Sprachrohr in der namibischen Regierung oder innerhalb der SWAPO?
Ja, die SWAPO hat ein Frauenreferat eingerichtet und dies bringt auch Broschüren heraus und informiert und also startet auch Kampagnen. Eine Kampagne, die jetzt also auch tatsächlich Realität geworden ist, ist zum Beispiel, dass Frauen Unterhalt einklagen können. Das ist wohl, also es gibt einfach sehr, sehr viele Frauen, die Kinder haben, aber nicht verheiratet sind. Und dass diese Frauen jetzt Unterhalt einklagen können von den Männern. Ich hatte dann auch gehört, dass wohl die Männer ein bisschen panisch jetzt oder Angst haben, dass die Frauen da auch was unternehmen und ihnen einen Geldbeutel wollen. Es gibt dort eine Frauenzeitschrift, die heißt Sister. Und die beschäftigt sich mit zahlreichen Themen. Also sie ist englischsprachig und afrikaans und dann noch die verschiedenen Gruppensprachen. Ich denke, je nachdem, aus welcher Gruppe ein Beitrag kommt. Und die Themenvielfalt ist sehr groß. Da, also die Ausgabe, die ich jetzt bekommen habe, da geht es auch vor allen Dingen um diese Unterhaltsgeschichten, dass Frauen Unterhalt einklagen können. Also erstmal eine Informationskampagne. Frauen, was habt ihr da für Möglichkeiten? Außerdem geht es auch um internationale Geschichten, zum Beispiel um Sextourismus in Thailand. Was ich sehr interessant finde an dieser Frauenzeitschrift, dass da das Hauptthema ist Angola und die Situation der angolanischen Frauen und Kinder. Und da wird auch nochmal speziell deren Rolle, also im namibischen Befreiungskampf so erwähnt und die gelobt und die haben uns unterstützt und dann aber auch weiter gesagt, bei denen ist weiterhin Krieg und wir müssen mit denen weiterhin solidarisch sein. Also da wird sehr genau drauf eingegangen. Im Editorial, da wird dann, das beginnt damit, dass gesagt wird, ja, ein großes Thema in Namibia ist das wachsende anti-ausländische Gefühle. Und was ich da beim ersten Moment im Kopf hatte, das waren halt diese ganzen deutschen Rassisten, die dort auch rumspringen. Aber sie meinen damit ihre eigenen antirassistischen Gefühle und die staatliche rassistische Politik, sprich Flüchtlingen aus Angola wird es zunehmend schwerer gemacht, nach Namibia zu kommen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, also dass da dann auch noch so ein kritisches Herangehen ist und so ein solidarisches Verhältnis zu den Menschen in Angola.
Ja, dann bedanke ich mich bei dir für das Interview.
Ja, ich mich auch.
Ich wollte noch eine Veranstaltung ankündigen am 11. Mai in der Volkshochschule in Freiburg um 20 Uhr. Und zwar über Gender Politics in Namibia von Winnie Wanzala von der University of Namibia. Um 20 Uhr in der Volkshochschule am 11. Mai.
Ja, und was da vielleicht noch ganz interessant ist für manche Leute, der Vortrag wird auf Englisch gehalten, aber es gibt Übersetzer auf Deutsch.
And I am alone in a world.
Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der ehemalige KZ-Wächter Matthias Denuel seiner Ausweisung aus den USA zuvorgekommen ist und nach Deutschland ausreiste. Matthias Denuel war Mitglied der Waffen-SS und ist von 1943 bis 1945 Wachmann im Konzentrationslager Gusen, einem Nebenlager des KZ Mauthausen, gewesen. Denuel wanderte 1955 in die USA aus. Die Behörde, die in den USA die Ermittlung und Ausweisung von Nazis betreibt, nennt sich Office of Special Investigations, kurz OSI genannt. OSI wurde 1979 gegründet und ist eine besondere Abteilung innerhalb des Justizministeriums. Seine Aufgabe ist es, Leute zu identifizieren, die während des deutschen Faschismus an Verbrechen beteiligt waren. Außerdem erstellte das Office of Special Investigations eine Liste, auf der Nazis aufgeführt sind, die nicht in die USA einreisen dürfen. Dazu gehörte zum Beispiel der inzwischen verstorbene ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bank, Hermann Josef Abs, oder der ehemalige österreichische Präsident Kurt Waldheim. Insgesamt wurden seit Bestehen des OSI 48 Personen aufgrund ihrer Vergangenheit während des Faschismus die US-amerikanische Staatsbürgerschaft entzogen. 40 Personen wurden bereits ausgewiesen, in 400 Fällen wird noch ermittelt. Das deutsche Pendant des OSI ist die zentrale Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg. Von dort ist zu hören, dass es in der BRD noch niemals einen Prozess gegen einen aus den USA ausgewiesenen mutmaßlichen Kriegsverbrecher gegeben hat. Zurzeit ist überhaupt kein NS-Prozess im Gange. Der letzte ging im Februar in München ohne Urteil zu Ende. In 5 Fällen besteht zwar eine Anklage, aber Termine für die Hauptverhandlung stehen noch nicht fest. Dass es weder den aus den USA ausgewiesenen noch den immer hier lebenden Faschisten an den Kragen geht, ist kein Wunder. Hat doch manche Richter oder manche Ermittlerin eine ähnliche Vergangenheit wie der Angeklagte selbst. Wie perfide die Rechts- bzw. Unrechtsprechung bei Nazi-Prozessen aussieht, soll am folgenden Beispiel dargestellt werden. Es geht um Ärzte, die zwischen 1940 und 1941 an einem sogenannten Euthanasie-Programm mitwirkten. Die Aktion T4, wie dieses Programm auch genannt wurde, bedeutete die Ermordung von mehr als 70.000 Menschen in 6 Vergasungsanstalten. Die Opfer waren in erster Linie Menschen, die pflegebedürftig waren und die dann als sogenanntes unwertes Leben ermordet wurden. Die Faschisten benötigten für den bevorstehenden großen Krieg Ärzte und Pflegepersonal sowie Lazaretträume für die zukünftigen verwundeten Soldaten.
1934 tritt der damalige Medizinstudent Aquilin Ulrich in den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund ein. Bald darauf wechselt er von München nach Freiburg und lernt dort seinen Studienkollegen Heinrich Bunke kennen. Nach einem erfolgreichen Reichsberufswettkampf wird Ulrich Hitler vorgestellt. 6 Monate später erhält er nach einem abgekürzten Staatsexamen die Notapprobation als Arzt. 1940 wird er für mehrere Monate der Vertreter des Leiters der Vergasungsanstalt Brandenburg. Nach Kriegsende gerät Ulrich in US-amerikanische Gefangenschaft, der er sich durch Flucht entziehen konnte. 1949 kommt er mit einem ehemaligen Universitätslehrer in Verbindung, den als Assistenten an eine Stuttgarter Klinik vermittelt. In den folgenden Jahren wird Ulrich niedergelassener Facharzt für Frauenkrankheiten und Belegarzt einer Stuttgarter Klinik. Fast 10 Jahre später, im August 1961, wird er Facharzt für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe in Untersuchungshaft genommen und nach 20 Tagen gegen Auflage wieder entlassen. Ulrich, geständig an der Vergasung mitgewirkt zu haben, kann weiter seinen Arztberuf ausüben.
Ganz ähnlich die Karriere von Ulrichs Studienfreund Heinrich Bunke. Auch Bunke arbeitete in der Vergasungsanstalt Brandenburg und er berichtete später, dass Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren vergast wurden. Ein Teil der Kinderleichen wurden dann von Professor Hallervorden aus Berlin seziert und zur wissenschaftlichen Auswertung mitgenommen.
1941 geht Bunke für eine Woche zur Ausbildung bei Hallervorden nach Berlin. Zurück in Brandenburg schrieb er Psychiatrieanstalten an und verschickte Transportlisten mit den Namen der zur Tötung bestimmten Patientinnen. Diese wurden dann nach Brandenburg verlegt und ermordet. Dr. Bunke, der lieber vom Duschraum statt von Gaskammern redet und lieber einschläfern als morden sagt, wurde nach Kriegsende von britischen Truppen als Lagerarzt beschäftigt. 1945 findet Bunke eine Stelle als Assistenzarzt der Landesfrauenklinik in Celle. Danach wird er selbstständiger Facharzt für Frauenkrankheiten. Im April 1962 wird Bunke in seiner Wohnung festgenommen. 7 Tage später ist er gegen Auflage wieder auf freiem Fuß. Auch er kann weiterhin praktizieren.
Der dritte, um den es hier gehen soll, ebenfalls Arzt einer Vergasungsanstalt, ist Dr. Klaus Endruweit. Endruweit promovierte 1941 am Rassenhygienischen Institut in Würzburg und arbeitet zeitweise in der Vergasungsanstalt Sonnenstein bei Dresden. Innerhalb eines Jahres wurden dort 13.720 Kranke und anschließend KZ-Häftlinge vergast. Endruweit will in der Zeit, in der er dort war, keinen einzigen Toten gesehen haben. Ab Juli 1946 lässt er sich als praktischer Arzt am Harz nieder. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war er Vorstand der Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer in Hildesheim.
Die Biografie des Dr. Kurt Borm ähnelt sich so, dass wir hier auf eine weitere Beschreibung verzichten. Am 3. Oktober 1966 stehen Ulrich, Bunke und Endruweit zum ersten Mal vor dem Landgericht Frankfurt. 7 Monate später wird das Urteil gesprochen. Es wurde festgestellt, dass in den Vergasungsanstalten Massentötungen stattgefunden haben und dass dafür keinerlei Rechtfertigungsgründe wie zum Beispiel Gnadentod oder Euthanasie geltend gemacht werden können. Im Urteil heißt es, Zitat,
da die Beihilfe der einzelnen Angeklagten in ihrem gesamten Verhalten liegt und deshalb als einheitliche Tat im natürlichen Sinne erscheint, hat der Angeklagte Dr. Ulrich demnach Beihilfe zur Ermordung von mindestens 1815 Geisteskranken geleistet, davon in mindestens 210 Fällen durch eigenhändige Tötung. Der Angeklagte Dr. Bunke hat Beihilfe zur Ermordung von mindestens 4.950 Geisteskranken geleistet und der Angeklagte Dr. Endruweit Beihilfe zur Ermordung von mindestens 2.250 Geisteskranken.
Und dennoch werden alle drei freigesprochen. Begründung, Zitat des Urteils.
Die Angeklagten haben jedoch nicht schuldhaft gehandelt. Es fehlte ihnen das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit. Sie haben das Unerlaubte ihres Tuns nicht erkannt und in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum gehandelt. Die Angeklagten sind davon ausgegangen, dass sie nur bei der Tötung von Geistesgekranken ohne natürlichen Lebenswillen mitwirkten und dass deren Tötung erlaubt war. Da hiermit die Schuld entfällt, waren die Angeklagten freizusprechen.
Gut 3 Jahre später, im August 1970, hebt der Bundesgerichtshof dieses Urteil auf. Es kommt zur erneuten Verhandlung. Doch bevor der Prozess beginnt, lässt sich Bunke einen schweren, lebensbedrohlichen Herzinfarkt bescheinigen. Er könne nicht persönlich an Verhandlungen teilnehmen. Das Verfahren gegen Bunke wird vorläufig auch eingestellt. 10 Tage vor Prozessbeginn flattert dem Gericht ein weiteres ärztliches Gutachten ins Haus. Auch Dr. Ulrich ist zurzeit nicht verhandlungsfähig und auch sein Verfahren wird vorläufig eingestellt. Und wen wundert es da, dass auch der arme Dr. Endruweit einen bescheinigten Herzinfarkt erleidet und auch aus dem Ärzteprozess scheidet. So blieben von diesen 4 Angeklagten nur einer übrig, Dr. Kurt Borm. Seine Kollegen werden es bedauert haben, krank geworden zu sein. Borm wird am 6. Juni 1972, fast genau 10 Jahre nach seiner Verhaftung, freigesprochen. Borm habe zwar, Zitat,
objektive Beihilfe zur Tötung von mindestens 6.652 Geisteskranken geleistet,
jedoch
nicht nachweisbar schuldhaft gehandelt.
da ihm
unwiderlegbar das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit
seines Tuns gefehlt habe. Er habe das Unerlaubte nicht erkennen können, denn
in den entscheidenden Jahren seines Heranwachsens, der Bildung von Wertvorstellung und Umweltbegreifung, hat er kaum etwas anderes vernommen als die Verherrlichung nationalsozialistischen Gedankengutes.
Bohm wurde mit dieser Begründung freigesprochen. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil am 20. März 1974 bestätigt. Die Ärzte Ulrich, Bunke und Endroweit blieben mehr als ein Jahrzehnt verhandlungsunfähig. Alle haben trotz ihrer sogenannten Verhandlungsunfähigkeit weiterhin Patientinnen behandeln können. Dr. Bunke sogar bis 1979.
So, wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Die große Chance haben alle, die ihr Leben zu hart finden, bei der Tauschbörse am Freitag am Rathausplatz um 14 Uhr. Plakate werben mit Angeboten wie kleiner Wohnen, bargeldlosem Kleidereinkauf und Lebensmitteln frei Haus. Wenn Frau wissen möchte, wie sie das alles bekommen kann und was dahinter steckt, wie gesagt am Freitag um 14 Uhr am Rathausplatz.
Vor 5 Wochen flatterten schon diversen Menschen Berufungen als Wahlhelferinnen zur Europawahl ins Haus. Der Wahlkampf ist auch schon im Gange. Ab Mitte Mai werden die Parteien ihre Wahlpropaganda verstärken. Aus diesem Anlass gibt es eine Diskussionsveranstaltung, um unseren Beitrag zum Wahlkampf zu bestimmen und in Angriff zu nehmen. Das Ganze findet statt am 11. Mai um 20 Uhr im Haus 11 auf dem Vauban-Gelände.
Ja, und heute Abend gibt's im Haus 11, auch auf dem Vauban-Gelände, den Film Ronja Räubertochter und danach Kneipe.
Ja, und der nächste Veranstaltungshinweis ist dann für den Montag. Und zwar findet dort ein Informationsabend zur Abtreibungssituation in Freiburg ein Jahr nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes statt. Nach einer Klärung der rechtlichen Situation wird über eine mögliche Kostenübernahme durch das Sozialamt sowie über Beratungsregelung informiert werden. Außerdem wird darüber diskutiert werden, wie eine endgültige Regelung des neuen Paragraphen 218 aussehen könnte, steht noch zur Diskussion. Diese Veranstaltung findet statt im Frauengruppenraum in der Adlerstraße 12. Sie ist nur für Frauen und kostet 5 Mark. Außerdem sind am Sonntag alle Leute, die zufälligerweise sich in Köln aufhalten oder einen Ausflug nach Köln machen, dazu aufgerufen, einen Acker zu besetzen. Es geht um die Freilandversuche mit genmanipulierten Kartoffeln. Und dazu wird es eine Ackerbesetzung geben, organisiert von der Initiative Desiree Nee. Das Maxi-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln-Vogelsang plant die Aussaat von gentechnisch veränderten Kartoffeln der Sorte Desiree. Nach dem Desaster mit den lachsroten Petunien machen die Forscher des MPI einfach weiter, pfuschen jetzt unbekümmert in Essen, im Essen herum. Und zwar gibt es dagegen eben auch Widerstand. Für die Leute, die nicht so mutig sind, über den Zaun zu kommen, gibt es dann noch ein ziemlich buntes Angebot vom Kartoffelkäfer-Weitwurf bis hin zur Performance-Kartoffelfänger und einer Umschulung der Gentechnologen zu Biolandwirten. Also das Ganze findet statt am Sonntag, dem 8. Mai um 12 Uhr, Treffen vom Max-Planck-Institut Karl von Linnéweg 10 in Köln-Vogelsang.
Ja, soweit die Veranstaltungshinweise. Jetzt noch zur Infoankündigung für den morgigen Donnerstag. Als erstes, in Italien wird eine neue Regierung von Berlusconi gebildet. Dabei sagen die Rechten, Faschisten würden in diese Regierung nicht aufgenommen werden. Gegen die neue Rechte in Italien bildeten sich in den letzten Wochen Oppositionsbündnisse heraus. Wir fragen nach, was an dieser linken Einheitsfront dran ist oder eben auch nicht.
Des Weiteren, es geht darum, die Abschiebung von Flüchtlingen aus Kroatien wird seit dem 1. Mai praktiziert. Wer derzeit hier Bürgerkriegsflüchtling war, soll dies zukünftig nur noch sehr eingeschränkt sein dürfen. Die sogenannten Kriegsgebiete werden von kroatischer Seite definiert. Kriegsdienstverweigerer werden trotz gegenteiliger Angaben weiter verfolgt. Genauere Informationen dazu morgen in einem Interview.
Innenminister. In Stuttgart hat sich der baden-württembergische Innenminister mit den untergeordneten Stellen wegen dem Asylbewerberleistungsgesetz getroffen. Er war vom obersten Verwaltungsgericht in Mannheim in der letzten Woche zurückgepfiffen worden. Wie gehen die Behörden jetzt weiter mit dem Problem um?
Untergetauchte kurdische Flüchtlinge, die im Kirchenasyl nicht länger bleiben konnten, weil der bayerische Innenminister sie abschieben wollte. In Niedersachsen befindet sich ein Kurde seit 2 Wochen im Hungerstreik gegen seine Abschiebung in die Türkei. Der niedersächsische Flüchtlingsrat hat sich dem Hungerstreik nun angeschlossen. Mehr dazu im Info.
Und als letztes noch die Frage, welche Rolle spielt der BND in Algerien?
Ja, und damit sind wir am Ende. Also tschüss, bis in 2 Wochen und dann wieder beim...